ARD. Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Willkommen zu unserer 7. Community-Folge. Heute stehen bei uns eure Fragen im Mittelpunkt. Und zwar diesmal rund um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ein ziemlich großes Thema. Und ich sitze zum Glück nicht alleine hier im Studio. Bei mir ist heute Dr. Viola Andresen, Fachärztin für Innere Medizin und Ernährungsmedizinerin. Hallo Viola, schön, dass du da bist.
Hallo Julia.
Ja, Nahrungsergänzungsmittel, die sollen ja eine ganze Menge können. Es gibt welche, die sollen das Immunsystem stärken oder welche, die sollen gegen Müdigkeit helfen, Konzentration fördern oder den Muskelaufbau, gegen Hormonschwankungen helfen oder einfach allgemein die Gesundheit unterstützen. In einer repräsentativen Umfrage von 2024, da kam raus, dass mehr als die Hälfte der über 16-Jährigen in Deutschland Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und auch bei euch haben wir da echt einen Nerv getroffen. Wir haben uns durch fast 2700 Nachrichten gewühlt und wollen uns heute mal den Themen widmen, die euch am meisten beschäftigen. Das sind zum Beispiel Vitamin D, Magnesium, Nahrungsergänzungsmittel bei Sport oder bei hormonellen Problemen. Und uns ist aufgefallen, dass viele von euch auch verunsichert sind und sich fragen, ob man jetzt Nahrungsergänzungsmittel nehmen soll oder ob die grundsätzlich eher schädlich sind. Und an dieser Stelle möchte ich aber nochmal kurz erklären, was Nahrungsergänzungsmittel überhaupt sind. Sie sind, wie der Name schon sagt, etwas zum Ergänzen. Also sie sollen etwas ergänzen, wovon man eben vielleicht etwas zu wenig bekommt. Sie sollen aber weder etwas ersetzen, also Lebensmittel, noch sind es eben Medikamente.
Ja genau, Nahrungsergänzungsmittel sind eigentlich Lebensmittel und dürfen deswegen auch nicht mit einem Heilversprechen beworben werden.
Das wird ja teilweise so ein bisschen umgangen, ne? Also Influencer-Marketing oder sowas. Oder auch manchmal mit so neutralen Formulierungen wie trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Iris hat uns eine Frage geschickt, die offenbar sehr, sehr viele bewegt und uns auch immer wieder über den Ernährungsdocs Instagram-Kanal gestellt wird. Sie fragt, brauchen wir aufgrund der veränderten Nahrung, wie weniger Vitamine in Gemüse als vor 30 Jahren, Nahrungsergänzungsmittel und wenn ja, welche?
Naja, das ist eigentlich eine ganz spannende und wichtige Frage, denn tatsächlich ist das ja das, was die ganzen Hersteller der Nahrungsergänzungsmittel so ein bisschen die Menschen glauben lassen wollen. Nämlich das, was wir essen, ist heute überhaupt nicht mehr nährstoffreich und wir müssen unbedingt was ergänzen. Das stimmt so überhaupt nicht. Also in einem Land wie Deutschland, wir sind definitiv mit einer ausgewogenen Ernährung komplett abgedeckt mit den allermeisten Nährstoffen. Es gibt zwei Ausnahmen. Das eine ist Jod. Jod ist ein Stoff, der eben aus dem Meer kommt und wir nur in Meeres, also Tieren oder vielleicht auch Algen Jod überhaupt haben in den Böden und in Gemüse ist eben wenig drin. Das heißt, Deutschland gilt als Jodmangelland. Und Vitamin D ist ja kein Nahrungsvitamin, das kommt ja über die Sonne, aber darüber sprechen wir ja, denke ich, noch. Mhm. Ansonsten sind wir absolut mit unserer Ernährung komplett abgedeckt und natürlich sind manche Apfelsorten haben mehr Vitamine als andere oder Salatsorten. Auch teilweise sind die hochgezüchtet, aber alles in allem, wenn man sich ausgewogen ernährt, bleibt auf jeden Fall genug da.
Das finde ich schon mal eine sehr wichtige Botschaft. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel sind eben kein Muss und vor allem nicht bei gesunden Menschen, die sich eben vielfältig ernähren. Trotzdem sehen wir ja bei euch in der Sendung und auch bei uns im Podcast immer wieder Menschen, die eben Nahrungsergänzungsmittel bekommen sollten oder auch bekommen erstmal Eisen zum Beispiel, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B12. Wie passt das zusammen?
Naja, wir sprachen ja gerade über die Gesunden. Mhm. Und in der Sendung haben wir ja typischerweise Menschen, die irgendwelche Erkrankungen haben oder irgendwelche Risikofaktoren, wo bestimmte Krankheiten entstehen können. Und da ist es natürlich eine völlig andere Geschichte. Also beispielsweise Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die haben durch die Darmentzündung einfach eine gestörte Aufnahme. Durch Unverträglichkeiten können vielleicht Lebensmittel nicht verzehrt werden. Andere Kandidaten haben sich ganz, ganz einseitig und schlecht ernährt. Auch man darf das immer nicht denken. Also Menschen, die überernährt sind, also übergewichtig sind, die können auf jeden Fall trotzdem mangelernährt sein. Denn wenn man sich nur von Fastfood, Pizza und Süßigkeiten ernährt, dann fehlen natürlich da auch die ganzen Vitamine. Das heißt, da gibt es dann durchaus die Möglichkeit zu ergänzen, wobei wir ja halt immer versuchen, durch Lebensmittel zu ergänzen oder durch andere Ernährung und nicht unbedingt durch Ergänzungsmittel. Aber es gibt eben auch wirklich Personen, wo das mal sinnvoll ist. Aber da sprechen wir ja im Einzelfall auch noch drüber.
Das ist halt sehr individuell irgendwie, hört man da jetzt auch schon mal raus. Und wie man das am besten herausfindet, was man selbst denn jetzt braucht, dazu haben uns auch einige Fragen erreicht. Susanne Link fragt zum Beispiel, wo kann man testen lassen, was man wirklich braucht? Beim Hausarzt, beim normalen Blutbild wird das meist ja nicht getestet. Ich bin schon auf Unverständnis gestoßen, weil ich mein Vitamin D auf eigene Kosten habe mittesten lassen. Hier muss man, glaube ich, mal ganz kurz sagen, Blutbild heißt ja nicht, es wird auf alles getestet. Beim Blutbild werden ja vor allem Blutbestandteile getestet, oder?
Ja, also Blutbild ist eh so ein etwas falscher Begriff. Also das streng genommen ist das Blutbild, sind das nur die weißen und roten Blutkörperchen und die Blutplättchen. Die meisten Leute meinen damit so dieses klassische Routinelabor, wo eben auch Nierenwerte, Leberwerte und sowas mitbestimmt werden. Und wie ausgedehnt das ist und wie viel da bestimmt wird, das ist ganz individuell. Je nachdem, was die Ärzte anfordern. Bei Privatpatienten wird in der Regel deutlich mehr getestet als bei gesetzlich Versicherten. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und nicht automatisch klar, was da alles getestet wird. Und man muss aber auf der anderen Seite sagen, dass wir mit den Blutwerten tatsächlich unseren Haushalt mit Nährstoffen in aller Regel, also für die allerwenigsten Dinge wirklich messen können, weil die wirkliche Versorgung gar nicht so wiedergespiegelt wird in den Blutwerten, denn die meisten Nährstoffe werden ja irgendwo im Gewebe gespeichert. Und das heißt, das, was wir im Blut messen, hat nicht unbedingt eine Aussage. Was eigentlich am gängigsten gemessen wird, wäre also Vitamin D, Vitamin B12 und die Vorstufen Eisen, Speichereisen, Ferritin, Zink und Selen. Das sind so die Dinge, die am häufigsten gemessen werden, wo es auch Sinn macht. Bei Autoimmunerkrankungen oder entzündlichen Krankheiten, dann ist eben auch der Omega-3-Index ganz hilfreich. Das machen wir in unserer Sendung auch relativ häufig. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also die klassischen anderen B-Vitamine in unseren Breiten zu testen, macht eigentlich in der Regel keinen Sinn.
Dann gibt es ja noch diese Tests, die man irgendwie zu Hause machen kann. Die sind ja eher sehr ungenau. Das Problem ist da ja auch, ich selber weiß ja gar nicht so richtig, dann soll ich mir da irgendwie was aus der Fingerkuppe entnehmen. Ich habe das einmal gemacht für eine Recherche. Ich war heillos überfordert davon, weil es so viele verschiedene Schritte waren. Ich weiß gar nicht, ob ich es letztlich richtig gemacht habe. Und dann fehlt ja eben auch noch, dass irgendwie ein Arzt oder eine Ärztin da eben drauf guckt und das Ganze interpretiert. Ne? Also da gibt es ja auch Haaranalysen oder sowas, da rät die Verbraucherzentrale auf jeden Fall von ab. Aber was man so zu Hause machen kann, wäre ja ein Ernährungstagebuch schon mal führen.
Genau, also wie gesagt, diese anderen Tests, die du gerade aufgezählt hast, die sind auch überhaupt nicht wissenschaftlich irgendwie validiert oder etabliert. Aber man kann eben mal ein Ernährungstagebuch führen, um zu gucken. Und da kann man eine Ernährungsfachkraft bitten, das mal auszuwerten. Es gibt ja da so spezielle Computerprogramme, da gibt man genau ein, was von welcher Menge gegessen wurde. Und dann spuckt das Programm aus, wie viele Nährstoffe man tatsächlich verzehrt hat. Und dann kann man gucken, ob über die Ernährung eben ein Mangel entstanden ist. Was aber natürlich eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, aber da sprechen wir auch noch drüber, ist, dass es ja nicht nur darum geht, ob man zu wenig Nährstoffe verzehrt, sondern auch, ob man die Nährstoffe irgendwie verliert, krankheitsbedingt oder eben sie nicht richtig aufnimmt. Und das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Da sollte man natürlich ganz gezielt drauf gucken. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch, wenn man Bluttests macht, dann sollte man Nahrungsergänzungsmittel, die man eventuell schon eingenommen hat, vorher natürlich absetzen, weil wir natürlich sonst die Blutspiegel der gerade verzehrten Nahrungsergänzungsmittel messen. Und nochmal, glaube ich, hier nochmal wichtig zu betonen, wir reden jetzt hier von Gesunden. Bei Patienten sieht es natürlich definitiv anders aus, denn es gibt eben Nährstoffmangel bedingt durch zum Beispiel Nierenerkrankungen oder Durchfallerkrankungen, wo einfach Dinge verloren gehen. Bei Menschen, die Blut verlieren, die haben einen Eisenmangel. Dann gibt es eben, haben wir schon angesprochen, Patienten mit schweren Magen-Darm-Erkrankungen, die beispielsweise Nährstoffe nicht richtig aufnehmen können. Was vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ganz wichtig wäre zu erwähnen, Patienten, die eine bariatrische Operation bekommen, also eine Operation, um abzunehmen, da ist ja auch das Ziel, dass die Nährstoffe nicht aufgenommen werden oder die Nahrung nicht aufgenommen wird. Und da ist es eigentlich fast eine Regel so, dass die Patienten Nahrungsergänzungsmittel einnehmen müssen, um dann diesen Nährstoffverlust auszugleichen.
Was ja eben oft getestet wird, hatten wir eben auch schon mal kurz angesprochen, ist Vitamin D. Da möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Auch wenn da eben ernährungsmäßig gar nicht so viel geht. Aber dazu haben uns sehr, sehr viele Fragen erreicht, weil das auch, glaube ich, eines so der meistgenommenen, meistverkauftes Nahrungsergänzungsmittel ist. Nordica fragt dazu, guten Tag, gerne möchte ich wissen, wie hoch die Dosierung von Vitamin D3 für einen Erwachsenen pro Tag sein darf.
Das hängt eben auch so ein bisschen davon ab. Wenn man jetzt keinen ausgeprägten Mangel hat, dann wird empfohlen, so als tägliche Verzehrmenge von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung etwa 20 Mikrogramm oder eben, das wird ja oft in Einheiten angegeben, das sind ungefähr 800 Einheiten. die meisten Produkte haben also eigentlich typischerweise so 1000 Einheiten oder 2000 Einheiten. Man sollte nicht zu viel einnehmen, maximal 4000, denn sonst wird es tatsächlich, kann es gefährlich werden, denn Vitamin D wird im Körper gespeichert und wenn man einen Vitamin D-Überschuss hat, dann kann man eben zu mehr Kalziumeinlagerungen im Körper neigen und das kann wirklich schwere Komplikationen auch machen. Vitamin D ist durchaus etwas, was wir auch im Blut regelmäßig mal messen, gerade bei Menschen, die ein Risiko für einen Vitamin D-Mangel haben. Und da gilt ja als optimaler Wert zwischen 30 und 50 Nanogramm pro Milliliter. Unter 30 ist ein Mangel und über 50 ist gut. Und gerade für entzündliche Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen streben wir einen eher Spiegel ab 50 an. Man muss ein bisschen aufpassen bei Schwangeren oder auch Menschen, die andere Medikamente nehmen. Die sollten jetzt nicht einfach so supplementieren, sondern vorher mit ihrem Arzt sprechen. Wenn man gesund ist und nichts Besonderes anliegt, dann kann man wahrscheinlich so 1000 Einheiten pro Tag bedenkenlos einnehmen. Zu empfehlen auf jeden Fall in der dunklen Jahreszeit, im Winter, weil wir sprachen es schon an, Vitamin D wird im Grunde in unserer Haut gebildet durch Sonnenlichteinstrahlung und im Winter haben wir einfach weder die Sonne noch haben wir genug offene Haut in der Sonne. Das heißt, da haben eigentlich alle Menschen in Nordeuropa einen Vitamin D-Mangel. Da kann man einfach, ohne das zu messen, supplementieren.
Das ist ja, finde ich, einfach auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Ne? Viele fragen auch nach so Kombipräparaten mit K2 zusammen. Und Birgit fragt, muss Vitamin D immer mit Magnesium und Kalzium genommen werden? Und wenn ja, wie viel Kalzium und Magnesium und in welcher Form?
Also es gibt Behauptungen, die sagen, dass die kombinierte Einnahme dieser beiden Vitamine, Vitamin D und Vitamin K, günstiger ist. Man muss ganz ehrlich sagen, wissenschaftlich ist das nicht belegt. Insofern muss das nicht zwangsläufig so sein. Unsere aktuelle Leitlinie sagt sogar, man soll das nicht verwenden, was ein bisschen eine komische Formulierung ist. Man würde eigentlich eher erwarten, die Formulierung, man kann die Einnahme nicht wirklich empfehlen. Also die Studienlage dazu gibt es nicht. Bezüglich der zusätzlichen Einnahme von Magnesium und Calcium, auch hier wiederum, wenn das in der Ernährung genug abgedeckt ist, braucht man das überhaupt nicht zu ergänzen. Und wenn man es als Nahrungsergänzungsmittel dazu nimmt, dann macht das in der Kombination gar nicht so viel Sinn, weil beide Salze den gleichen Transporter nutzen und sich gegenseitig an der Aufnahme sogar hemmen. Also insofern, wenn Vitamin D alleine reicht eigentlich.
Alles klar. Haken wir das Thema Vitamin D mal ab. Es haben uns aber zu einem Thema auch wahnsinnig viele Fragen erreicht, was bei uns auch immer eine sehr große Rolle spielt, auch gerade in deiner Arbeit, nämlich der Darm. Es haben uns viele gefragt, was sie für ihre Darmgesundheit tun können. Darüber haben wir auch eine eigene Community-Folge schon mal gemacht. Das war Folge 18. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln kommen da ja immer Probiotika ins Spiel. Die kann man ja auch so essen, aber die gibt es eben auch in Kapselform. Stefan Meyer fragt, ist es sinnvoll, Prä- und Probiotika zu supplementieren? Und darüber hinaus habe ich gelesen, dass es wichtig ist, Enzyme zu ergänzen für die Verdauung.
Also Präbiotika als Tablette zu nehmen, ist nicht erforderlich, sondern wir empfehlen ja einfach eine ballaststoffreiche, gesunde, gemüselastige Ernährung. Und bei Probiotika, da kann man ja auch wunderbar auf natürliche probiotische Lebensmittel zurückgreifen. Fermentierte Produkte, Joghurt, Sauerkraut, Kombucha zum Trinken. Probiotika zu supplementieren, das kann positive und auch negative Folgen haben. Deswegen sollte man das nicht einfach so machen. Also man kann nicht sagen, automatisch, wenn man jetzt eine probiotische Kapsel schluckt, wird der Darm gesünder. Es gibt Menschen, die bekommen sogar mehr Probleme dadurch. Das heißt, das ist wirklich Situation vorbehalten, wo man bestimmte Darmerkrankungen oder Probleme mit dem Darm hat, wo das mal hilfreich sein kann. Ich würde es nicht einfach so schlucken, denn das kann tatsächlich auch negative Folgen haben. Und diese Verdauungsenzyme, auch da im gesunden Zustand überhaupt, gibt es überhaupt gar keinen Anlass dafür. Wenn man Verdauungsprobleme hat, gibt es natürlich dazu auch überhaupt gar keine Daten, aber da kann es manchmal bei manchen Menschen helfen, aber das ist auch sehr individuell.
Ist ja auch eher was man dann irgendwie mit dem Arzt oder der Ärztin abklären sollte. Ne? Sabina aus B fragt, kann man wirklich abnehmen, wenn man Probiotika nimmt? Ich habe gehört, man sollte dazu dann besonders hohe Dosen nehmen.
Nein, also das ist natürlich auch wieder mal so ein Versprechen, das so überhaupt nicht gehalten werden kann. Wir wissen, dass die vorherige Fehlernährung da zum Tragen kommt. Das heißt, eine schlechte Ernährung über einen langen Zeitraum macht ein schlechtes Darmmikrobiom und macht eben auch Übergewicht. Und eine gesunde, vielfältige, ballaststoffreiche Ernährung mit viel Gemüse, die macht eben ein gutes Mikrobiom und kann auch zum Abnehmen führen. Aber das Ganze durch Probiotika zu ersetzen, ist völlig unsinnig.
Das ist echt Wahnsinn, was da immer so versprochen wird teilweise, ne? Und die Menschen dann eben verunsichert. Spannend fand ich auch die Frage von Carsten Antholz. Er fragt, beeinträchtigt die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln die Darmflora und kann ich mir dadurch nachhaltig Magen und Darm auch schädigen?
Ja, man muss sich im Klaren sein, dass alles, was wir irgendwie zu uns nehmen, Einfluss auf das Mikrobiom hat. Und das kann eben auch tatsächlich mal negativ sein. Wir können es nicht gezielt verändern. Das heißt, wir wissen gar nicht, was wir damit anrichten. Deswegen sollte man sich auch wirklich bei allem, was man als auch Medikament, Ergänzungsmittel, sonst wie einnimmt, immer überlegen, brauche ich das wirklich? Weil man theoretisch auch was Negatives verursachen kann.
Ja, was man stattdessen tun kann, darüber haben wir hier im Podcast schon sehr, sehr oft gesprochen. Ich nenne mal ein paar Folgen, wer da noch mal genauer reinhören möchte, über Prä- und Probiotika und Darmmikrobiom und gesunde, darmgesunde Ernährung und auch welchen Einfluss der Darm eben auf verschiedene Erkrankungen oder auf unsere Gesundheit hat. Das sind Folgen Nummer 16, 30 und 51. Also hört da gerne noch mal rein, wenn ihr euch dafür genauer interessiert. Eine vielfältige und darmgesunde Ernährung, die ist ja auch wichtig, damit unser Immunsystem vernünftig funktioniert. Aber auch sehr viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller werben damit, eben, dass ihre Nahrungsergänzungsmittel das Immunsystem gerade in der Erkältungszeit wunderbar unterstützen können. Welche bringt es da wirklich? Finn 681 fragt, ob es sinnvoll ist, zweimal im Jahr zur Erkältungszeit eine Kur mit einem Kombipräparat aus Vitamin C, Zink und Vitamin D zu machen. Er schreibt, obwohl ich sehr gesund und ausgewogen esse, bin ich recht infektanfällig. Außer Vitamin D nehme ich keine Nahrungsergänzungsmittel und frage mich, ob so eine Kur helfen kann. Und ich schieße noch eine Frage direkt hinterher von Inge. Sie fragt, macht es Sinn, Zink in der Erkältungssaison vorbeugend einzunehmen, beziehungsweise bei einem akuten Infekt die Einnahme zu erhöhen? Wenn ja, wie viel Zink wird denn jeweils empfohlen?
Also auch hier muss man sagen, da macht die Nahrungsmittelindustrie natürlich unglaublich viel Werbung und die Produkte sind teilweise sehr, sehr teuer. Hier verdient die Nahrungsmittelindustrie natürlich unglaublich an diesen Schlagzeilen, gut fürs Immunsystem. Letztlich sind all diese Stoffe, die genannt sind, also Zink, Vitamin C und Vitamin D, natürlich wichtig für ein gut funktionierendes Immunsystem. Aber wir sprachen es ja schon an, die meisten Stoffe haben wir auch in unserer ausgewogenen Ernährung und brauchen das nicht zuzusetzen, bis auf eben Vitamin D, das haben wir auch eben besprochen. Und nach dem Motto, viel hilft viel, ist auch nicht richtig. Also gerade Vitamin C, das wird ja auch alles Vitamin C, was wir nicht direkt benötigen, wird wieder über den Urin ausgeschieden. Das heißt, das speichern wir auch gar nicht. Also eine Kur, um das Gefühl, man füllt jetzt irgendwelche Vitamin C-Speicher auf, das geht gar nicht. Und man kann Vitamin C zum Beispiel wunderbar über die Ernährung zu sich nehmen. Paprika, Kiwi, Orangen zum Beispiel decken wunderbar den Vitamin C-Bedarf.
Viele Kohlsorten auch, glaube ich. Ne?
Viele Kohlsorten, genau. Man muss ein bisschen darauf achten, alles was man erhitzt, da geht das Vitamin C zugrunde. Also man muss die Sachen dann schon kalt essen. Insofern vielleicht Kiwi oder rohe Paprika und Orangen sind da der Renner. Und es gibt auch zu dem Zink, muss man sagen, keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Studien. Das kann mögliche Effekte haben. Und natürlich, wenn jetzt jemand persönlich die Erfahrung gemacht hat, das scheint mir zu helfen, dann habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist sicherlich nicht so, dass man das unbedingt benötigt.
Diana will wissen, sind Nahrungsergänzungsmittel förderlich für das Immunsystem von Kindern? Mein Sohn, 7 Jahre, ist oft erkältet. Kann ich mit Nahrungsergänzungsmitteln das Immunsystem verbessern und die Gesundheit fördern oder gibt es da auch negative Folgen?
Naja, bei Kindern muss man immer bedenken, dass sie einen anderen Stoffwechsel haben und auch natürlich einen anderen Bedarf. Letztendlich auch hier gilt, Kinder, die sich ausgewogen ernähren, haben keinen Mangel in Deutschland. Und ich würde auf jeden Fall da in jedem Fall vorher mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen, denn es besteht schon auch immer noch eine Gefahr der Überdosierung, gerade bei den fettlöslichen Vitaminen. Das ist nicht immer so ganz banal, also das sollte man vorher absprechen. Das Gemeine bei den Kindernahrungsergänzungsmitteln ist ja, dass die oft so verpackt werden in so Süßigkeiten. Mhm. Aber natürlich ist das eine Süßigkeit und die Vitamine da drin braucht man überhaupt nicht. Also das ist nochmal besonders tückisch. Das heißt, das wird nochmal besonders ausgenutzt. Und da waren ja auch Verbraucherschützer davor. Die Verbraucherschützer fordern ja sogar, dass die Nahrungsergänzungsmittel für Kinder eigentlich ganz verboten werden.
Ja, falls die Kinder mal nicht so viel Gesundes so gerne essen, gibt es ja auch von euch immer wieder den Tipp, dass vielleicht so ein bisschen unter Essen, was die Kinder gerne mögen, runter zu mogeln, also zum Beispiel in Soßen rein zu pürieren oder sowas. Und ja, ein funktionierendes Immunsystem, darum ging es ja jetzt gerade, das ist eben auch wichtig, um Entzündungen im Körper in Schach zu halten. Und da empfehlt ihr ja auch ab und zu Algenöl, beziehungsweise vor allem eben insgesamt Omega-3-Fettsäuren bei entzündlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Rheuma oder auch bei Akne. Und dazu gab es auch einige Fragen, zum Beispiel von Katrin Wilms. Aktuell wird ein hochwertiges Omega-3-Öl in unserem Freundeskreis total gehypt. Mich würde interessieren, ob man auf jeden Fall Omega-3 substituieren sollte. In einer Blutabnahme wurde bei uns ein guter Omega-3-Wert festgestellt, aber leider ist das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 nicht so gut. Kann man dies nicht über die Ernährung regeln? Die Frage von Ihnen ist hinterher. Omega-3-Dosierung Auswirkungen auf den Körper? Reicht gutes Speiseöl aus, zum Beispiel Leinöl?
Naja, also bei den Omega-3-Ölen auf jeden Fall vielleicht zur ersten Frage nochmal, da können wir sehr viel über die Ernährung machen. Aber um die zweite Frage sozusagen anzuschließen, nur rein über die pflanzlichen Lebensmittel bekommen wir halt nur die sogenannte Alpha-Linolensäure, die in eben so zum Beispiel in ja, Leinöl besonders gut vertreten ist oder auch in Nüssen. Für diese anderen beiden Omega-3-Fettsäuren, diese DHA und EPA, die gibt es tatsächlich nur aus Seefischen oder aus Algen. Und die empfehlen wir natürlich auch unbedingt in der Ernährung zu etablieren. Und wenn man aber überhaupt diese Sachen gar nicht zu sich nehmen kann oder isst, dann kann es eben sinnvoll sein, auch mal eben das als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Algen oder Fischöl zu ergänzen. Insbesondere bei Menschen, die Entzündungskrankheiten haben. Also bei einem Gesunden wird das nicht pauschal empfohlen, zumal es jetzt tatsächlich auch erste Studiendaten gibt, dass vielleicht eine unkritische Einnahme von Omega-3 auch das Risiko für Herzrhythmusstörungen, insbesondere Vorflimmern, erhöhen kann. Insbesondere bei Menschen, die vielleicht schon Herzerkrankungen haben. Aber das spricht ja eben auch dafür, dass man nicht unkritisch einfach Nahrungsergänzungsmittel nimmt, sondern halt die jeweilige Situation im Blick hat. Und auch hier gilt wieder, es ist immer das Allerbeste, die Dinge über die Ernährung abzudecken und nicht als Ergänzungsmittel, weil das halt immer automatisch sehr konzentriert und hochdosiert auf einmal ist und über die Ernährung verteilt sich das halt völlig anders.
Ja, darauf ist ja unser Körper auch eigentlich eingestellt, ne? Das eben auch in dieser Zusammensetzung zu sich zu nehmen. Viele Nahrungsergänzungsmittel, die werden ja auch bei Gelenkbeschwerden empfohlen, zum Beispiel zum Erhalt des Knorpels oder gegen Entzündungen. Da haben wir es wieder, vor allem eben nach Kollagen, haben uns sehr viele Fragen erreicht. Das ist gerade, glaube ich, auch so ein richtiges Ding, auch auf Social Media. Aber oft sind es eben auch so Kombipräparate, wie uns Katrin fragt. Ich habe schon seit Jahren eine Hüftarthrose. Mein Arzt sagt, ich soll hochdosiert Glucosamin, Chondroitin und Kollagen nehmen. Ein anderer Arzt sagte mir jedoch vor einiger Zeit, der Körper könnte diese Stoffe gar nicht aufnehmen. Was ist denn nun richtig?
Also Glucosamin ist ein Aminozucker, der im Körper aus Glucose und der Aminosäure Glutamin gebildet wird. Also das heißt, man braucht das theoretisch nicht so zu essen, sondern man hat einfach die Einzelbestandteile. Und dann wiederum aus diesem Glucosamin bildet der Körper dann diese für den Knorpel so wichtigen Stoffe wie Chondroitin und Hyaluronsäure. Wenn man diese Eiweiße als Eiweiß schluckt, dann werden die tatsächlich bei unseren Verdauungsprozessen komplett abgebaut. Also gerade auch bei Kollagen, das kommt nicht als Kollagen irgendwo an, sondern es wird einfach in die einzelnen Aminosäuren aufgespalten, die dann der Körper anschließend wieder nutzt, um diese Eiweiße zusammenzustellen sozusagen. Das heißt, ich würde mal sagen, an diesen ganzen Kollagenprodukten wird unendlich viel Geld verdient und das ist im Grunde relativ unsinnig, weil man einfach diese Aminosäuren auch über die Nahrung zu sich nehmen könnte. Einfach über generell eiweißreiche Mittel. Und da gibt es zum Beispiel gerade für diese Glycin, Prolin und Hydroxyprolin, also für diese Knorpelbildung, da können wir einfach Getreideprodukte, Haferflocken essen, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, auch Eier- und Milchprodukte. Also das heißt, wir haben eigentlich alles in unserer Natur enthalten. Wir brauchen da keine Zusatzstoffe, damit der Körper eben tatsächlich diese knorpelschützenden Eiweiße bilden kann. Bei der Kollagenproduktion braucht der Körper auch noch zusätzlich Zink. Das haben wir auch wieder in Nüssen, zum Beispiel Vollkornprodukten und Meeresfrüchten. Vitamin C ist auch ganz gut aus Obst und Gemüse. Also eigentlich hat die Natur alles. Jahrtausende lang gab es keine Nahrungsergänzungsmittel und der Mensch hat es geschafft. Das heißt, wir brauchen das alles gar nicht. Und gerade bei dem Kollagen, da bin ich total überrascht, weil die Leute natürlich das Gefühl bekommen, sie schlucken eine Kapsel Kollagen und die wandert so direkt, wie es ist, wandert das Kollagen in den Knorpel oder auch vielleicht in die Haut bei den Falten. Das ist Quatsch, das kommt da nie so an.
Das finde ich total schön, dass du das gerade nochmal erklärt hast, dass das eigentlich erstmal auseinandergebaut wird, um dann später irgendwie aus verschiedensten Quellen, vielleicht auch aus der Nahrung, vielleicht auch aus den Aminosäuren, die aus dem Nahrungsergänzungsmittel kommen oder so, dann wieder zusammengebaut wird. Also hast du sehr, sehr schön beschrieben. Vielen Dank. Ein weiteres Thema, was bei Gelenken auch immer wieder angebracht wird, ist Hagebutte. Dazu schreibt uns Kerstin, da ich Arthrose habe, nehme ich täglich Hagebuttenpulver. Gibt es verlässliche Studien oder Erfahrungen, dass dies wirklich hilft?
Also ich glaube, die Studienlage ist für fast alle naturheilkundlichen Mittel, muss man sagen, eher mau. Das heißt, da gibt es nicht viel Daten. Es gibt aber naturheilkundlich tätige Ärzte, die sagen, die machen damit ganz gute Erfahrung. Das würde ich vielleicht wirklich mit dem jeweilig behandelnden Arzt besprechen. Also wenn man das Gefühl hat, es hilft einem, dann spricht da wahrscheinlich nicht viel dagegen. Aber es ist jetzt nicht so eine überzeugende Datenlage, dass man das jetzt allen Menschen pauschal empfehlen würde.
Es ist ja auch oft so, ne, nur weil etwas noch nicht komplett nachgewiesen ist, heißt es auch nicht, dass es nicht helfen kann. Ne?
Genau, deswegen ja. Und gerade in der Naturheilkunde oder in vielen so alten Hausmitteln, da gibt es einfach so viel Erfahrungswerte, dass man sich halt nicht immer auf Studien berufen kann. Und trotzdem kann man sagen, doch eigentlich in unserer Erfahrung, ich habe schon viele Patienten damit behandelt, das kann funktionieren. Also insofern, da muss man auch so ein bisschen dann den Expertenmeinungen auch vertrauen.
Ein weiteres Mittel für Gelenke ist ja auch Kurkuma. Und dazu fragt uns Regina, mein Orthopäde hat mir für meine Arthrose im Knie Grad 3 Weihrauch und Kurkuma empfohlen. Andererseits wird immer wieder vor zu viel Kurkuma gewarnt. Jetzt bin ich zwiegespalten. Ist der Nutzen für das Gelenk jetzt höher anzusetzen als die möglichen Nebenwirkungen von Kurkuma?
Also Kurkuma gehört ja zu diesen berühmten antientzündlichen Gewürzen. Und wir empfehlen das ja tatsächlich auch, vor allen Dingen aber auch als Bestandteil der Nahrung, also beim Kochen, wenn wir es als Gewürz einsetzen. Und da kann es ja bei allen möglichen Autoimmunerkrankungen, auch bei Arthrose sinnvoll sein. Und wir empfehlen das ja zum Beispiel auch in einer Mischung mit also Messerspitze Kurkuma, Kreuzkümmel, Muskat und Koriander, dass man das vielleicht ins Essen rührt. Da noch vielleicht als Tipp, wenn man zusätzlich Pfeffer nutzt, also das ordentlich pfeffert, dann wird das Kurkuma auch besser aufgenommen. Diese hochdosierten Kapseln, die stehen tatsächlich aber im Verdacht, dass sie Leberschäden machen können. Und dafür würden wir definitiv warnen oder davon abraten.
Also auch hier wieder besser die natürlichen Lebensmittel nutzen.
Auf jeden Fall.
Die meisten Fragen haben uns tatsächlich erreicht zu Sport und Nahrungsergänzungsmitteln. Ich glaube, das ist auch einer der Bereiche, wo wirklich am meisten mit Nahrungsergänzungsmitteln verdient wird und Werbung gemacht wird. Proteine, also Eiweißpulver und Kreatin. Und allen, die sich für das Thema Eiweiß interessieren, möchte ich unsere Folge 6 empfehlen. Die heißt, wie viel Eiweiß brauchen wir? Aber nochmal ganz kurz, wie stehst du denn eigentlich dazu grundsätzlich, Viola, so Eiweißpulver beim Sport? Ja oder nein?
Ja, also auch das ist ein bisschen abhängig. Wenn man natürlich sich eiweißreich ernähren kann und dazu gehen ja auch gerade bei Sportlern immer die berühmten Berge von Magerquark oder Hühnchenbrust. Ansonsten kann man natürlich auch mal, wenn man einen hohen Eiweißbedarf hat, auf Proteinshakes zurückgreifen. Da empfehlen wir auf jeden Fall die Proteinshakes, die keine Zusatzstoffe haben. Das ist natürlich deutlich gesünder, also keine unbedingt Süßstoffe und so weiter. Ansonsten der normale Mensch, sagen wir ja immer, braucht etwa 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Wenn man Sport macht und insbesondere Kraftsport, braucht man auch mehr. Oder auch Menschen, die chronische Erkrankungen haben, zum Beispiel Patienten mit Krebserkrankungen, COPD, also große chronische Entzündungen, die sollten auch mehr Eiweiß zu sich nehmen. Und wie gesagt, wenn man es mit der Ernährung nicht alleine schafft, dann kann man auch mal Proteinshakes einnehmen.
Über Kreatin haben wir hier in dem Podcast noch gar nicht gesprochen und deshalb würde ich darauf gerne jetzt noch ein bisschen vertiefender eingehen. Kreatin ist ja eine Substanz, die natürlicherweise in den Muskeln vorkommt. Und wenn man das eben einnimmt, dann soll das den Muskelaufbau unterstützen, also jetzt als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, dann soll es den Muskelaufbau unterstützen und auch bei der Regeneration nach dem Sport sozusagen helfen. Und Thorsten fragt zum Beispiel, wie sinnvoll ist die Einnahme von Kreatin, wenn man 3-mal die Woche Kraftsport macht und das Ziel Gewichtsabnahme und Muskelerhalt bzw. Zuwachs, also wahrscheinlich Muskelaufbau anstrebt. Und dann noch ein kleines Lob von ihm hinterher. Danke, ihr seid toll und so eine große Hilfe. Und Flo hat uns auch geschrieben und fragt, ob es stimmt, dass Kreatin auf die Nieren geht.
Also vielleicht die zweite Frage sogar zuerst zu beantworten. Grundsätzlich ist Kreatin halt ein Eiweiß und wenn man Eiweiß in Riesenmengen zu sich nimmt, dann kann das immer die Nieren auch belasten. Das heißt, jemand, der nierenkrank ist, muss hier auf die Eiweißzufuhr auch achten. Deswegen sollte man auch sicherlich beim Kreatin nicht unendliche Mengen einnehmen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Kreatin wirklich in sehr, sehr vielen Studien inzwischen untersucht wurde. Also es gibt eigentlich zu kaum einem Nahrungsergänzungsmittel so viele Studien wie zu Kreatin. Und nach allem, was wir bisher wissen, ist das durchaus okay, als Sportler einzusetzen. Es scheint auch wirklich dabei zu helfen, die Leistungsfähigkeit der Muskeln kurzfristig eben, also bei hochintensiven Belastungen zu fördern. Für den Ausdauersport, also so Marathonlauf, ist das eher weniger sinnvoll, aber eben wirklich klassisch für diesen Muskelkraftsport. Aber wie gesagt, Patienten mit Nierenerkrankungen, Bluthochdruck oder Diabetes, da sollten die auf jeden Fall davon absehen oder vor ihren Arzt ansprechen. Kinder und Jugendliche sollten das eben auch nicht einnehmen. Da gibt es auch nicht genug Daten, da würden wir auch davon abraten.
Gibt es denn da irgendwie so eine Mengenangabe, was dann okay ist an Kreatin?
Man sagt, etwa 3 Gramm zusätzliche Zufuhr zum Sport ist okay. Also insgesamt zum Muskelkrafttraining, nicht jetzt zum Ausdauersport. Und wenn man aber jetzt einen Tag völlig ohne Sport hat, braucht man es auch nicht einzunehmen.
Alles klar, vielen Dank. Ich glaube, da konnten wir jetzt auch ein bisschen Klarheit schaffen. Was ja auch ein großes Thema beim Sport ist, aber auch generell, dazu kommen wir gleich, ist Magnesium. Also das nehmen eben auch viele Sportler gerne ein. Und Polly fragt uns dazu, ich mache viel Sport und bin auch im Alltag sehr aktiv. Da ich besonders nachts mit Muskelkrämpfen in der Fuß- und Wadenmuskulatur zu kämpfen habe, nehme ich regelmäßig Magnesiumcitrat. Wie sieht es mit der Substitution aus? Könnte die negative Konsequenzen für den Körper haben?
Also wenn man ganz viel Sport macht und eben viel schwitzt, dann geht natürlich auch Magnesium über den Schweiß verloren. Und wenn man dann auch tatsächlich unter Muskelkrämpfen leidet, dann kann eine Supplementierung mit Magnesium auf jeden Fall sinnvoll sein.
Auch ansonsten wird ja Magnesium in vielen Bereichen gerade als Nahrungsergänzungsmittel sehr gehypt. Zum Beispiel in der Frauengesundheit, bei Schlafstörungen und so weiter. Magnesium ist auch an vielen Prozessen im Körper beteiligt. An der Energiefreisetzung in den Zellen, beim Knochenaufbau spielt es eine Rolle. Und auch bei der Produktion von Hormonen, also diese Verbindung dazu ziehen, das ist ja durchaus denkbar. Magnesium ist außerdem wichtig für die Muskeln, eben auch dann für den Herzmuskel. Also super wichtig, dass man da wirklich gut versorgt ist. Und der geschätzte Tagesbedarf liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei 350 Milligramm für Männer und 300 Milligramm pro Tag für Frauen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt aber auch, ein Mangel ist bei ausgewogener Ernährung und Stoffwechsel gesunden Menschen sehr selten. Aber es gibt auch Zahlen und Untersuchungen, die zeigen, dass knapp 30%, also knapp ein Drittel der Deutschen, zu wenig Magnesium über die Nahrung aufnehmen. Von Magnesiummangel betroffen sind vor allem Risikogruppen wie Diabetiker, Diabetikerinnen, ältere Menschen, Sportler, Sportlerinnen, Schwangere und eben auch chronisch Kranke. Aber sind jetzt deswegen Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll?
Naja, ich glaube, da mischt sich jetzt auch wieder so dieses Problem, dass man einerseits vielleicht nicht genug mit der Nahrung aufnimmt oder eben einfach auch Magnesium verliert. Und da haben wir natürlich Risikosituationen, also in der Schwangerschaft beispielsweise haben wir einen erhöhten Bedarf. Ältere Menschen, Diabetiker, die haben eine erhöhte Magnesiumausscheidung über den Urin, teilweise bei Nierenerkrankungen, oder die müssen Blutdruckmittel nehmen, Entwässerungstabletten, da wird Magnesium ausgeschieden. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir auch einfach zu viel Magnesium verlieren. Die Schwierigkeit ist, dass man den Magnesiumzustand im Körper nicht wirklich messen kann, weil das Blut, Magnesium wird sozusagen automatisch immer reguliert. Das heißt, wenn wir Magnesium normal haben im Blut, dann heißt das lange noch nicht, dass wir keine Mangelzustände in der Zelle haben. Grundsätzlich würden wir aber auch hier empfehlen, eine magnesiumhaltige Ernährung anzustreben und Magnesium, wenn als Nahrungsergänzungsmittel, auf jeden Fall nicht überzudosieren, denn das kann auch echt Probleme machen. Das kann teilweise Blutdruckabfälle machen und auch Durchfälle. Also Magnesium hochdosiert wird ja sogar als Abführmittel eingesetzt. Das heißt, das ist eben auch nicht banal, wenn man davon zu viel nimmt. Also auf gar keinen Fall, und das kann man, glaube ich, pauschal sagen, viel hilft viel, gilt für gar kein einziges Nahrungsergänzungsmittel.
Was wäre denn so die Obergrenze?
Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, maximal 250 Milligramm Magnesium am Tag als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Und da muss man wirklich drauf achten, weil viele käufliche Nahrungsergänzungsmittel sind deutlich höher dosiert oder die werben ja auch immer dafür, hoch dosiert. Und das ist tatsächlich etwas, was eben Probleme machen kann.
Wir sagen ja, oder du hast auch hier gerade nochmal gesagt, am besten über die Nahrung. Was sind denn so gute Magnesiumquellen, natürliche Magnesiumquellen?
Also da sind zum Beispiel zu nennen Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, grünes Gemüse, also das, was wir auch generell immer als gesunde Ernährung empfehlen. Aber was viele freuen wird, es ist auch sehr viel enthalten in Kakao und dunkler Schokolade. Die sind super.
Sehr, sehr schöne Botschaft. Es kommen noch ein paar speziellere Fragen, und zwar eine von Renate. Sie fragt, ist Magnesium-Einnahme sinnvoll bei Diabetes Typ 2?
Das ist nicht pauschal zu beantworten, aber grundsätzlich haben Diabetiker teilweise ein erhöhtes Risiko für Magnesiummangel. Ich habe es, glaube ich, auch schon angesprochen. Viele Menschen haben Nierenerkrankungen als Begleiterkrankung. Dann wird Magnesium teilweise vermehrt ausgeschieden. Auch erhöhte Blutzuckerspiegel können dafür sorgen, dass mehr Magnesium ausgeschieden wird. Dann viele Diabetiker haben Bluthochdruck, müssen Entwässerungstabletten nehmen. Da wird auch Magnesium ausgeschieden. Also da gibt es sicherlich häufiger Situationen, wo Magnesiumsupplementierung tatsächlich mal sinnvoll sein kann. Aber auch hier, auch gerade auch wenn man eine bekannte Nierenerkrankung hat, unbedingt nur nach Rücksprache mit dem Arzt.
Ein weiteres Thema, oder ich höre das auch von vielen Freundinnen, dass die Magnesium einnehmen bei Menstruationsbeschwerden. Und auch dazu haben uns Fragen erreicht. Ich stelle mal beispielsweise die hier von Helen. Macht es Sinn, bei Menstruationsbeschwerden im unteren Rücken dauerhaft Magnesium zu nehmen? Wenn ja, welches? Magnesiumoxid oder Citrat?
Also da ist das Konzept im Prinzip, Magnesium soll die Muskeln entspannen, in dem Fall die Gebärmuttermuskeln, und dadurch eben Regelschmerzen lindern. Man muss ganz ehrlicherweise sagen, da gibt es keine wissenschaftlichen Belege, aber viele gute Erfahrungen, und da ist auch wieder so ein bisschen, wer wer das immer eingenommen hat und damit gute Erfahrungen gemacht hat, der kann das sicherlich weiternehmen. Und ich kann natürlich jetzt auch kein Präparat empfehlen, weil, wie gesagt, die wissenschaftlichen Daten dazu gibt es nicht.
Können denn auch Magnesiumpräparate gegen Migräne helfen, fragt Svenja.
Da im Gegenzug gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien, die tatsächlich darauf hinweisen, dass zumindest ein Magnesiummangel das Ausbrechen von oder Migräneanfällen fördern kann. Und insofern wird Magnesium tatsächlich schon länger auch in der Prophylaxe oder auch in der Behandlung von Migräne eingesetzt. Und da gibt es wirklich Studiendaten, die das belegen.
Finde ich auch eine sehr wichtige Info. Jetzt gibt es hier noch eine Frage, auch wo Magnesium vielleicht schaden könnte. Elisa fragt, fördert Magnesium die Entstehung von Nierensteinen?
Das ist ganz spannend, da ist eher das Gegenteil der Fall. Ein Mangel an Magnesium kann die Entstehung von Nierensteinen begünstigen. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass jeder Magnesium schlucken muss, um Nierensteine zu verhindern, aber zumindest, also auch hier haben wir wieder, wenn man normale Magnesiumversorgung hat, braucht man das nicht, aber man kann es tatsächlich, wenn man Nierenstein gefährdet ist, teilweise auch nutzen.
So, ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, wir könnten mit euren Fragen wahrscheinlich 10 Podcast-Folgen füllen. Wir können jetzt deshalb nicht alle Fragen unterbringen und haben vor allem Fragen genommen, die ja sehr ähnlich waren, die viele gestellt haben. Falls ihr jetzt aber das Gefühl habt, dass wichtige Themen fehlen, ne? Wir haben zum Beispiel auch sehr viele Fragen dazu bekommen, welche Nahrungsergänzungsmittel bei Schilddrüsenerkrankungen sinnvoll sind. Und dazu haben wir schon eine Folge gemacht, Folge 41. Hört doch mal gerne rein in der ARD-Audiothek. Auch zu den Wechseljahren gab es einige Fragen. Auch dazu haben wir bereits eine eigene Folge gemacht. Das ist Folge 42. Da habe ich mit Dr. Matthias Riedel gesprochen. Das Thema vegetarische und vegane Ernährung und damit einhergehend natürlich auch, ne, welche Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind. Das habe ich mit Matthias Riedel in Folge 46 besprochen. Und das Thema Eiseneinnahme und Eisenmangel. Das habe ich mit Dr. Silja Schäfer in Folge 14 genauer besprochen. Jetzt aber wieder zurück zu unseren Fragen heute. Nahrungsergänzungsmittel bei hormonellen Problemen. Da gab es auch einiges. Elli fragt, was bewirkt Inositol bei PCOS? Gibt es Studien über die Wirksamkeit im Vergleich zu Metformin?
Also da muss man sagen, die Datenlage zu Inositol als alleinige Therapie bei PCOS ist etwas widersprüchlich. Es wird viel eingesetzt, aber man kann nicht sicher sagen, dass es alleinig einen Effekt hat. Es gibt auch meines Wissens keine Vergleichsstudie, wo es im Vergleich zu Metformin untersucht wurde. Es gibt aber Studien, wo es in Kombination mit Metformin untersucht wurde. Und da scheint es so zu sein, dass die zusätzliche Gabe von Inositol zusätzlich zu Metformin besser ist als Metformin alleine. Was ja dann auch wieder dafür spricht, dass es auf jeden Fall irgendeinen gewissen Effekt hat.
Ein ganz großes Thema ist auch immer wieder Mönchspfeffer. Ist ja ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel. Und dazu hat uns Lisa gefragt, ich möchte gerne wissen, welche Gefahren bei natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln leicht übersehen werden. Ich habe nämlich über 2 Jahre Mönchspfeffertabletten eingenommen gegen Periodenkrämpfe. Sie haben gut geholfen, aber gleichzeitig auch meine Leberwerte leicht erhöht und dadurch zu Abgeschlagenheit und Übelkeit geführt, was ich erst nach einem Blutbild beim Hausarzt festgestellt habe.
Es ist tatsächlich so, dass pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel oder Phytotherapien immer mal wieder mit Leberschäden in Verbindung gebracht werden. Das sind zwar oft nur seltene Fälle, aber da muss prinzipiell immer damit gerechnet werden. Und das gilt natürlich genauso wie auch bei normalen Arzneimitteln. Also es gibt immer individuelle Unverträglichkeiten von Substanzen, die zu Leberschädigungen führen können. Und die Idee, nur weil es pflanzlich ist und aus der Natur kommt, das ist unbedenklich. Das können wir ja auch schon wissen, dass das nicht stimmt. Es gibt ja viele Gifte aus der Natur. Und es gibt auch tatsächlich wirklich eine Reihe von bekannten pflanzlichen Lebergiften. Vor Jahren gab es immer mal diese Kava-Kava-Präparate oder eben auch in Wildkräutern und Heilpflanzen vorkommende Pyrrolizidin-Alkaloide, die mit PA abgekürzt werden. Da muss man sagen, in Deutschland ist der Einsatz von diesen Substanzen in Phytopharmaka oder in Ergänzungsmitteln total reglementiert. Da wird drauf geachtet. Aber bei Produkten, die im Internet gekauft werden und aus dem Ausland importiert werden, kann man da nicht ganz sicher sein. Und da muss man extrem vorsichtig sein, dass man da nicht irgendwas einkauft, was dann vielleicht die Leber schwer schädigen kann. Mönchspfeffer ist jetzt keins von den Mitteln, wo das jetzt gang und gäbe ist, dass die Leber geschädigt wird, aber im Einzelfall kann das halt vorkommen.
Ja, vor allem, wenn man wahrscheinlich einfach zu viel oder auf Dauer viel davon einnimmt.
Man muss auch auf die richtige Dosierung achten, die empfohlen ist und so weiter.
Ja, es gab auch einige allgemeine Fragen dazu, ob man, wenn man älter wird, vielleicht besser Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollte. Viele haben zum Beispiel gefragt, ob B-Vitamine dann sinnvoll sind. Dazu Andrea Kunze. Ich bin 63 Jahre alt und möchte gerne wissen, ob man in diesem Alter Nahrungsergänzungsmittel braucht oder ob sie beim Älterwerden unterstützen können. Und Silke will wissen, sind Vitamin-B-Kapseln ab einem gewissen Alter, in Klammern 60 plus, sinnvoll, auch wenn man vital, sportlich, gesund ist und sich auch gesund ernährt?
Also grundsätzlich muss man sagen, der Nährstoffbedarf ist bei Senioren eigentlich der gleiche wie bei jüngeren Erwachsenen. Also gerade auch wenn man rüstig ist und wenn man sich vielfältig ernährt hat, ist man eigentlich überwiegend abgedeckt. Und hier ist natürlich eher das Risiko, dass ältere Menschen, gerade die auch krank sind oder allein sind, einfach sich nicht gut genug und ausgewogen genug ernähren. Und da muss man sicherlich gucken, wie ist die Ernährung aufgestellt. Es gibt ein paar Dinge, die bei älteren Menschen ein Thema sein können. Es gibt zum Beispiel Daten, dass Vitamin D bei älteren Menschen etwas häufiger als Mangel vorkommt und vor allen Dingen Vitamin B12. Bei Vitamin B12 wissen wir, dass es bei älteren Menschen eher einen Mangel gibt und das hat wahrscheinlich den Grund, dass die Aufnahme von Vitamin B12 im Alter abnimmt. Wir brauchen für die Vitamin B12-Aufnahme zwei funktionierende Dinge. Es gibt diesen, man braucht einmal einen Faktor aus dem Magen, der sogenannte Intrinsic-Faktor, und wir brauchen einen gut funktionierenden Dünndarm, und an beiden Stellen kann es eben mal im Alter Probleme geben, dass die Magenschleimhaut ein bisschen verkümmert und deswegen nicht mehr genug Faktor gebildet wird. Und das kann insgesamt dazu führen, dass Vitamin B12 im Alter verringert aufgenommen wird.
Das heißt, da müsste man dann aber eben das auch ärztlich abklären lassen, bevor man da jetzt einfach wahllos was einschmeißt.
Ja, zumal auch je nachdem, welcher Faktor gestört ist, dann die orale Supplementierung, also die Einnahme von Tabletten, gar nichts bringt, weil dann das Vitamin B12 aus den Tabletten auch nicht aufgenommen werden kann. Dann muss man teilweise tatsächlich über Spritzen den Vitamin B12-Mangel ausgleichen.
Alles klar. Ja, dann kommen wir mal zu unserem nächsten und auch letzten, aber sehr, sehr wichtigen Thema. Viele wollten nämlich auch wissen, worauf sie bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln achten sollen und welche Gefahren es vielleicht auch gibt. Rainer fragt zum Beispiel, es gibt ja Nahrungsergänzungsmittel als Komplex, also ganz viele in einem. Viele benutzen aber trotzdem auch einzelne für die jeweiligen Vitamine. Was ist besser und reicht vielleicht auch eins, wo fast alles drin ist?
Also meistens empfehlen wir wirklich nur einzelne Supplemente für die Nährstoffe, die einem wirklich fehlen, wenn man dann einen Mangel hat, weil die Kombination teilweise auch kontraproduktiv ist, denn die Stoffe können sich gegenseitig in der Aufnahme behindern. Zum Beispiel Calcium und Magnesium benutzen denselben Transporter. Vitamin C kann die Vitamin B12-Aufnahme hemmen. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Viele, gerade die Blutsalze, nehmen dann den gleichen Transporter im Darm, und wenn dann zu viel von beidem ankommt, dann kann nur das eine oder andere aufgenommen werden. Also das macht oftmals gar keinen Sinn.
Da gibt es ja auch dann das Beispiel, Vitamin D sollte man immer zum Essen einnehmen, am besten auch, wenn man irgendwas Fettreiches isst, damit es aufgenommen werden kann.
Genau, sonst schluckt man das ganz umsonst.
Und was ja, glaube ich, auch ein Thema ist, was man immer gucken muss, wenn man eben auch Medikamente einnimmt, da könnte es auch Probleme geben, oder?
Genau, manche Nahrungsergänzungsmittel können auch die Aufnahme von Medikamenten stören. Da muss man auch auf jeden Fall Rücksprache mit dem Arzt halten. Zum Beispiel, wir wissen ja, das Problem Schilddrüsenhormone beispielsweise müssen immer isoliert eingenommen werden, und auch andere Medikamente werden in ihrer Aufnahme teilweise gestört. Da muss man auf jeden Fall immer Rücksprache halten.
Viele wollten auch wissen, worauf sie beim Kauf achten müssen, beziehungsweise ob es eben einen Unterschied macht, ob man jetzt Nahrungsergänzungsmittel in der Drogerie oder in der Apotheke kauft. Dazu hat uns zum Beispiel Theresa geschrieben: Hallo liebe Ernährungsdocs, es gibt so viele unterschiedliche Anbieter für Nahrungsergänzungsmittel, von teuer bis zur Drogerie-Eigenmarke. Woran erkenne ich denn gute und schlechte Produkte? Muss es immer teuer sein oder reicht auch die Eigenmarke?
Das kann man auch, glaube ich, so pauschal gar nicht beantworten. Natürlich können auch die Präparate aus dem einfachen Supermarkt die gleichen Vitamine enthalten. Manchmal ist es so, dass die Apothekenpräparate sozusagen etwas kontrolliertere Herstellungsbedingungen haben, dass man dann sozusagen etwas sicherer darin ist, wie viel Menge von dem jeweiligen Nährstoff ist wirklich in der Tablette drin. Aber das kann man auch nicht pauschal beantworten. Also in aller Regel reichen wahrscheinlich auch die billigeren, günstigeren Präparate.
Da sollte man dann einfach nur eben auf die Zusammensetzung achten und auch auf die Dosierung.
Genau, und insbesondere immer bei dem Hinweis hochdosiert sollten immer die Alarmglocken angehen, weil das oft viel zu hochdosiert ist.
Ja, und außerdem warnen Verbraucherschützer immer wieder vor Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Internet beziehungsweise auch aus dem Ausland. Die werden zum Teil eben weniger kontrolliert und teilweise kursieren auch viele Fake-Empfehlungen im Internet. Und auch unsere Docs, vor allem Dr. Matthias Riedel, die haben das schon am eigenen Leib erfahren müssen. Da werden teilweise Fotos zum Beispiel von der Ernährungsdocs Homepage geklaut oder Videoausschnitte mit KI verändert und dann auf Social Media verbreitet, die eben Aussagen auch verbreiten, die unsere Docs so nie getätigt hätten oder haben. Häufig wird da dann auch für Abnehmmittel oder sowas geworben.
Ja, ist absolut erschreckend, und ich glaube, da kann man ganz klar sagen, das sind grundsätzlich Fälschungen, weil wir für so etwas nie Werbung machen würden.
Also am besten immer einmal dann unten nach einem Impressum suchen. Wenn auf einer Seite keins steht, dann ist das schon mal ein erster wichtiger Hinweis darauf, dass man diese Seite am besten sofort wieder schließen sollte. So, das waren sehr, sehr viele Fragen. Vielen Dank für diese ganzen Fragen, für euer Interesse. Und danke dir, Viola, auch für deine Zeit und die vielen wichtigen, interessanten Antworten.
Ja, vielen Dank, Julia. Und ich habe das Gefühl, es sind noch viele Themen offen geblieben. Ich glaube, dazu müssen wir noch mal eine zweite Sendung machen.
Ich denke auch. Ja, wir müssen noch mal die Nahrungsergänzungsmittel, die könnten uns noch mal beschäftigen. Ich fasse zum Schluss noch mal zusammen, was wir jetzt hier besprochen haben. Nahrungsergänzungsmittel, die können in manchen Fällen sinnvoll sein und werden zum Teil dann auch empfohlen. Zum Beispiel Schwangeren. Und dazu haben wir in Folge 39 sehr ausführlich gesprochen. Nahrungsergänzungsmittel, die können aber niemals eine vielseitige und ausgewogene Ernährung ersetzen. Und man kann auch ohne Nahrungsergänzungsmittel gesund leben und damit auch seinen Geldbeutel schonen. Also lasst euch durch Werbung nicht verunsichern und im Zweifel sprecht mit einem Arzt oder einer Ärztin darüber oder recherchiert auf unabhängigen Seiten, wie zum Beispiel den Seiten der Verbraucherzentralen. Und die Links dazu, die findet ihr bei uns in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr gehört zu den Menschen, die gerne Deep Dive machen, viel über Hintergründe erfahren wollen, auch wenn es um Genuss und Kulinarik geht. Alles in Butter, der Genuss-Podcast von WDR 5 für Wissenshungrige, macht genau das. Die Hosts sind Caroline Kurz, begeisterte Selberköchin, und gern Leckeresser Uwe Schulz. Immer dabei im Studio ist der Genussexperte Helmut Gothe. In dem Podcast gibt's dann einfache Alltagsrezepte und kulinarische Tipps, aber auch noch viel mehr. Denn Helmut Gothe reist für euch durch Deutschland, Europa und die Welt, besucht nachhaltig betriebene Produktionsstätten, Köchinnen und Köche und erkundet die besten Anbaugebiete für Gemüse, Wein und Olivenöl. Die regionalen Besonderheiten der Menschen sind auch immer mit dabei. Und regelmäßig stellt Helmut Gothe auch Produkte aus dem Supermarkt vor, die im Studio dann getestet werden. Immer mit der Frage, ob man sie möglicherweise auch besser und selbst herstellen könnte. Hört unbedingt mal rein. Den Podcast, den gibt es jeden Freitag neu in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und jetzt macht's gut und bleibt vor allem gesund.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.